Willkommen bei Off the Record, dem Podcast für KI in der Medien- und Kreativbranche. Mein Name ist Paul Elvers und ich bin Head of AI der Funke Mediengruppe. Bei Off the Record spreche ich mit Menschen, die ganz nah dran sind an den Bereichen Technologie und künstliche Intelligenz. Auch heute hatte ich dafür einen spannenden Gast, Lara Sophie Boutour, Corporate Influencerin, Tech-Übersetzerin und größte Stimme für Technologie bei LinkedIn in der Dachregion. Viel Spaß mit dieser Folge. Liebe Lara, willkommen bei Off the Record. Schön, dass du da bist.
Dankeschön für die Einladung.
Lara, du bist deutsche Corporate Influencerin in Vollzeit.
Ja.
Du bist Tech-Übersetzerin und hast den größten Reach auf LinkedIn im Dachraum. Du hast oder du erreichst über 400 Millionen Menschen für das Thema Tech for Good und bist sozusagen wirklich präsent im digitalen Raum, kann man sagen, für alle Tech-Themen und alles rund um KI. Und wir haben heute das große Glück, dich eigentlich zu erwischen zwischen dem Cheftreff, den du moderiert hast, und der OMR, die vor der Tür steht.
Ja. Ja, es ist gerade viel los hier in Hamburg. Ich finde es schön, es ist ein Heimspiel. Mhm. Und nächste Woche ist OMR, da bin ich mit Jens Baas auf der Bühne von der TK und wir sprechen über Leadership. Und bei ihm ist es natürlich klar als CEO, dass er Leader ist, aber man kann natürlich auch Leader für ein Thema sein. Und mit Reichweite kommt natürlich auch Verantwortung.
Absolut. Es gibt total viele Themen, über die ich heute mit dir sprechen möchte in der kurzen Zeit.
Ja.
Natürlich über deine Arbeit als Übersetzerin für Technologiethemen, über deine Arbeit als Influencerin. Aber ich möchte eben auch dich besser kennenlernen und unseren Zuhörern die Gelegenheit geben, ein bisschen mehr über dich zu erfahren und würde gern einmal mit dir ein bisschen durch deinen persönlichen Werdegang gehen.
Gerne.
Du bist geboren 1996 in der Nähe von Hamburg im gröberen Sinne, also eigentlich in Schleswig-Holstein.
Eigentlich bin ich in Bremen sogar geboren.
Ach, du bist sogar in Bremen
geboren. Ja, das kann man in Hamburg eigentlich nicht sagen, aber ich bin an der Ostsee groß geworden. Ja.
Okay.
Mhm. Ja, genau. Mhm. Also vor 28 Jahren.
Und bist dann aber nach Hamburg gekommen, weswegen?
Ich bin vor 10 Jahren hierher gekommen für meine Ausbildung zur Kauffrau für Marketingkommunikation und habe da in einer großen Werbeagentur gelernt, hier in Hamburg. Und die Ausbildung 2 Jahre, danach habe ich aber nochmal studiert, Wirtschaftspsychologie im Bachelor und Psychologie und digitale Transformation im Master. Nach meiner Ausbildung gab es für mich einen Moment, wo meine Mama ihren 50. Geburtstag hatte und ich habe überlegt, ach, was mache ich denn jetzt? Ich bin irgendwie auch nicht mehr 12, sondern schon irgendwas über 20. Vielleicht muss ich mal eine Rede halten. Und das habe ich dann auch gemacht und habe mein Wissen aus meiner Ausbildung angewandt auf diese Rede und habe sie als das Produkt Mama verkauft und überlegt, was ist so die Zielgruppe einer Mutter? Was sind die Vor- und Nachteile? Wie bringt man die am besten an den Markt? Und so weiter. Natürlich auf eine, ich sag mal, humorvolle Art und Weise. Und darüber kam dann ein befreundetes Pärchen meiner Eltern auf mich zu und meinte, wenn du deine Mama schon so gut verkaufen kannst, vielleicht kannst du das ja auch mit unserem Unternehmen machen. Und das war der Beginn meiner Selbstständigkeit. Und während meiner Selbstständigkeit und meinem Bachelor, was ich parallel gemacht habe, war ich auch in verschiedenen Boutique-Beratungen. Und da habe ich das erste Mal über die Big Four gehört. Und habe die eine Leaderin gefragt und meinte, wie schafft man es denn, diese Big Four? Und sie hat gesagt, gar nicht. Ich weiß, das kann doch nicht wahr sein, dass man da nicht reinkommt. Und da wurde ich schon aktiv auf LinkedIn und tatsächlich habe ich darüber auch jemanden kennengelernt von Deloitte und bin auch so dahin gekommen.
Mittlerweile bei Deloitte gelandet.
Ja.
Lass uns noch mal ein bisschen zurückspringen. Als du dann selbstständig geworden bist, warst du noch mitten im Bachelor. Wie war denn das für dich, so jung und dann selbstständig zu werden und selber zu arbeiten? Hat sich das natürlich angefühlt?
Ja, also ich fand das super. Ich habe gutes Geld verdient neben meinem Bachelor. Ich war junge Studentin und habe mich ausprobiert irgendwie auch. Ne? Also es ist auch wirklich einfach gekommen, weil dann kam da dieses befreundete Pärchen, dann war ich in meinem Fitnessstudio und habe gesehen, dass die gar kein Instagram haben. Da habe ich denen gesagt, also jetzt müsst ihr aber mal. Habe ich zum nächsten Termin habe ich dann eine ganze PowerPoint gebaut und denen vorgestellt, wie die sich auf online positionieren könnten. Und dann stand ich auf einer Party und einer stand vor mir und meinte so, ja, unsere Social Media Beraterin ist irgendwie so unzuverlässig und wir brauchen jemanden. Nicht so, ja, ich kann das ja machen. Und so hat sich dann ein Kunde nach dem nächsten aufgebaut. Und es war sehr natürlich. Ich mag es sehr, selbstständig zu arbeiten. Und mir macht es einfach Spaß, etwas aufzubauen und wo ich voll hinterstehe.
Und auch anscheinend das Übersetzen von sozusagen technischen Themen oder auch Stories, eigentlich aus ganz vielen Bereichen, oder? Also wenn du jetzt gerade erzählt hast über deine Mutter, ein ganz persönliches Erlebnis, dann aber auch ein Fitnessstudio, eigentlich sehr viele unterschiedliche Bereiche.
Ja, ich glaube, dass wenn man, also Kommunikation kann man natürlich für viele Themen machen. Ne?
Richtig.
Es geht am Ende darum, dass man den Menschen mitnimmt und dafür war dann auch mein Studium sehr spannend, weil ich da Wirtschaftspsychologie studiert habe. Da kann man sich natürlich fragen, wie passt das jetzt zusammen alles? Aber es passt sehr gut zusammen, weil den Menschen probieren zu verstehen hilft immer. Und es geht darum, Menschen zu begeistern. Und Menschen wollen gerne etwas verstehen, bevor sie vertrauen können. Und da geht es nicht um Dinge komplexer machen, sondern Dinge einfach zu erklären. Und man kann erst erklären, wenn man es selbst verstanden hat.
Super spannend. Wir müssen auch gleich noch darüber sprechen, was das auch für das Thema KI und künstliche Intelligenz bedeutet.
Ja.
Ich möchte gern vorher aber noch so ein bisschen weiter in deinem Werdegang sozusagen bleiben. Du hast ja dann Wirtschaftspsychologie studiert, hast dann noch einen Master in auch Wirtschaftspsychologie gemacht,
oder? Psychologie und digitale Transformation.
Okay.
Also Tech und Psychologie.
Quasi zusammen verbunden.
Ja, das war sehr spannend, weil es ging auch viel um so Human-Machine-Interaction, wie was ist die Rolle des Menschen in dieser ganzen Transformation, aber auch wie programmiert man oder wie arbeitet man mit Daten, wie programmiert man, wie funktioniert Blockchain-Technologie und also auch einfach mal so die Entwicklung der Technologien auch historisch betrachte. Das war sehr umfangreich und spannend und passte gut zu dem, was ich zu der Zeit dann auch gemacht habe.
Und du hast eben schon erwähnt, du hast während des Studiums die Big Four kennengelernt und hast sozusagen von denen gehört und bist ja heute auch bei Deloitte tätig als Corporate Influencerin.
Ja.
Gab es einen Moment während deiner Ausbildung, deines Studiums und auch dann deiner ersten Selbstständigkeit, wo du schon wusstest, dass du mal an diesen Punkt kommst, Influencerin zu sein? Oder gibt es irgendwie ein Erlebnis, was sozusagen auch das Thema Influencing nochmal sozusagen?
Ich habe eigentlich nicht gedacht, dass ich Influencerin werde.
Ja.
Also war auch nicht das Ziel oder so. Ne? Ich bin auch nicht zu Deloitte gegangen mit dem Ziel, Influencerin zu werden, sondern ich wollte einfach Teil dieser unglaublichen Firma werden. Und ich fand Tech spannend, ich fand Beratung toll und dass es irgendwann in Richtung Influencing geht, damit habe ich nicht gerechnet. Nee. Aber es gab natürlich einen Schlüsselmoment, der dazu geführt hat, dass ich es geworden bin, wenn du das meinst. Ich weiß es nicht.
Also das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ja. Gab es irgendwie einen Moment, wo sich für dich das irgendwie gezeigt hat oder offenbart hat?
Ja, also ich habe dann ja bei Deloitte angefangen und war im Innovations- und Tech-Consulting in The Garage, so nennen die das. Und ich habe dort erstmal, ich sag mal, mitgearbeitet und die Teams da unterstützt. Und einer der Partner, der wusste damals aber ja schon um meine Selbstständigkeit im Hintergrund und dass ich Marketing-Expertise habe und hat mich gebeten, die deutschlandweite Innovationskampagne mit zu begleiten. Mit dem Erfolg, dass ich sie irgendwie geleitet habe und die ganzen Bereiche bei Deloitte kennengelernt habe, wie Blockchain, Neuroscience, AI, Quantum. Und ich habe mit jedem Einzelnen gesprochen und gefragt, was bedeutet für dich Innovation? Was sind die drei Ziele? Wo siehst du es die Zukunft? Und dadurch habe ich mir nicht nur intern ein starkes Netzwerk aufgebaut und ich wusste nicht, wie wichtig es ist, in Unternehmen sich ein starkes Netzwerk intern aufzubauen bis zu dem Zeitpunkt. Und ich habe auch viele Technologien kennengelernt und wie wir dazu stehen. Und parallel dazu gab es einen Moment, wo ich meinen 101 Jahre alten Opa in Berlin besucht habe. Und er hat mich gefragt, Lara, wie bist du hergekommen? Und ich habe gesagt, mit Carsharing. Und er fragte mich, was ist denn das? Mhm. Und daraus ist ein Gespräch entstanden, in dem ich meinem Opa Carsharing erklärt habe. Mhm. Was gar nicht so einfach war, weil ja erstmal alle Begriffe auf Englisch sind. Ne? Und so jemanden da so mitzunehmen. Und habe ich ihm natürlich auch irgendwie erklärt und gezeigt. Und darüber habe ich einen Post verfasst und diesen auf LinkedIn gestellt, weil ich mir dachte, wir müssen Tech mehr erklären. Und dieser Post ging viral und als ich gerade auf dem Weg von der Uni nach Hause war, fing mein Handy an zu brummen, wie nichts Gutes, und 350.000 Menschen haben uns gesehen. In dem Moment habe ich gemerkt, da ist was, da ist irgendwas. Da ist ein Potenzial und dieser Algorithmus ist total frisch. Plus, wir haben anscheinend allesamt ein Problem, Technologie zu erklären. Die Menschen verstehen es einfach nicht. Und das liegt an uns Menschen. Das heißt, wir Menschen entwickeln Technologie für Menschen und auf dem Weg verlieren wir den Menschen. Und das kam ganz gut an auf LinkedIn. Ich habe mir dann die Themen von Deloitte geschnappt aus dieser Kampagne, um die ich ja wusste, und das auf LinkedIn kommuniziert. Und irgendwann kam eine Vorgesetzte zu mir und meinte, es scheint ja ganz gut zu funktionieren. Probier das doch mal eine Zeit lang Vollzeit aus. Und ich war so, was jetzt, das Posten? So, ich kann mir nicht vorstellen, was das jetzt Vollzeit werden soll. So, ne? Ich war ja nun im Consulting. Und sie hat gesagt, ja, probier das doch einfach mal aus. Was natürlich schön war, weil es gab eine Mischung aus, ich habe ein Potenzial erkannt, ich habe einfach mal gemacht, ich bin losgelaufen und ich hatte eine Firma, die mir Vertrauen und Zeit geschenkt hat. Und das zusammen hat dazu geführt, dass wir eine neue Rolle aufgebaut haben, die wir Voice for Innovation genannt haben. Bewusst auch nicht Influencing, obwohl ich schon so eine Ahnung hatte, dass es das sein könnte. Und ein halbes Jahr später kam dann Horizont Magazin auf mich zu und meinte, weißt du eigentlich, dass du die erste Vollzeit-Corporate-Influencerin in Deutschland bist? Und ab dem Moment war es dann klar. Und ich habe probiert für mich rauszufinden, was heißt eigentlich Corporate-Influencing? Das bedeutet, dass man als Mitarbeiter zum Gesicht der Firma wird und dass man die Werte und Ziele auf eine ganz andere, neue Art und Weise, authentisch, persönlich, kreativ nach draußen vermitteln kann.
Also du hast quasi ja lange schon sehr eng die Fäden zusammengeführt, hast quasi ein Netzwerk aufgebaut in der Firma, hast, glaube ich, auch darüber gesprochen und berichtet. Ja. Und dann gab es aber einen Moment, der schon irgendwie ja alles verändert hat, kann man, glaube ich, sagen. Nämlich ja. Eben dieses Posting, was ja. viral ging.
Ja.
Lass uns doch versuchen, das nochmal so ein bisschen zu dekonstruieren, was ja. da eigentlich genau passiert ist.
Ja.
Du hast es auf welcher Plattform gepostet?
Auf LinkedIn.
Auf LinkedIn, okay. Ja. Und wie erklärst du dir das? Was ist da, also was war besonders daran? Was hast du anders gemacht als vorher? Wieso ist das auf einmal viral gegangen?
Also ich glaube, dass es der richtige Zeitpunkt auch war, auf der Plattform LinkedIn zu kommunizieren, weil der Algorithmus wirklich gerade auch neue Menschen noch mehr gepusht hat und zugelassen hat, dass Inhalte viral gehen. Das war auf jeden Fall ein Faktor. Und dann die Kombination aus dieser persönlichen Geschichte mit meinem Opa, was natürlich höchst emotional ist. Ich habe auch ein Foto von uns beiden geteilt, ne? Und alleine, das stand auch in der Headline, dass er 101 Jahre alt ist und dass ich I'm a quarter of him, ne? Also ich bin sozusagen echt viel jünger als er und wir reden über Tech. So, das heißt, Faktor Algorithmus war fresh, die persönliche Note mit meinem Opa. Ich war zu der Zeit schon bei Deloitte angestellt, was eine gigantische Firma im Rücken ist. Ich habe auf Englisch gepostet. Das ist die internationale Plattform für Business. Und ich hatte, glaube ich, auch damals schon so ein paar Influencer, die das auch gesehen haben. Ich weiß noch, dass Frank Thelen das auf jeden Fall irgendwann geliked hat. Ich war so, oh mein Gott, Das war der aus der Höhle der Löwen, der hat das jetzt geliked. Da habe ich meine Eltern angerufen, auch meinem Opa Bescheid gesagt, dass wir gerade, ja, wie erklärt man das jetzt, ne? Wir gehen gerade viral. Mein Opa so, hä, was? ich hab dann ihm erklärt, ja, du weißt auch noch, als ich dir letztens dieses mit dem Auto erklärt habe, dass man sich das ausleihen kann und das, darüber habe ich einen Text verfasst und den auf LinkedIn gestellt. Das ist eine Plattform für, oder eine Online- Ja, wie sagt man das? Eine online im Internet für Geschäftsleute. Mhm. Und da haben das jetzt ganz viele Menschen gesehen, dich und mich, wie wir da sind. Und Opa, du bist quasi berühmt.
Und wie hat er reagiert?
Ja, er meinte dann, er ist halt schon auch, er ist ziemlich cool. Und er meinte dann so, ja, mich kannten früher schon die Leute. Also von daher war es für ihn keine Überraschung. Und dass er nun jetzt auch online berühmt geworden ist, ja, also sehr
hat
selbstbewusst.
Er so mitgenommen dann.
Ja, sehr selbstbewusst. Es war für ihn dann total in Ordnung und hat sich natürlich gefreut.
Genau.
Aber ja, es müssen schon viele Faktoren zusammenkommen. Mhm. Und es ist gut, dass wir das mal so auseinandernehmen, weil das Schöne ist, es ist kein Zufall, dass man viral geht. Es ist kein Zufall, dass man so auf so einer Plattform so wächst. Es gibt da, eigentlich ist es eine riesengroße Technologie, die dahinter steckt. Ein Algorithmus, der, und ich sehe das immer wie so eine Maschine. Und wenn du alle Knöpfe auf grün drückst, zumindest alle, die ich jetzt so kenne, dann hat der Post die Möglichkeit, viral zu gehen. Wenn da nur ein Knopf nicht gedrückt ist, wird das auf jeden Fall die Reichweite einschränken.
Vielleicht können wir noch ein paar Minuten dabei bleiben. Ich bin ja selber auch auf LinkedIn. Ich glaube, so wie jeder Berufstätige und jede Berufstätige heutzutage eigentlich auf LinkedIn ist.
Ja.
Und was würdest du denn sagen, wenn man jetzt ja einfach damit anfangen möchte, auch Influencer zu sein, auch wenn das Wort vielleicht nicht immer genau das trifft, aber irgendwie über sich selbst sprechen möchte, über seine Arbeit sprechen möchte auf LinkedIn?
Ja.
Was kann man da tun? Hast du so ein paar praktische Tipps?
Na klar. Also man sollte auf jeden Fall, also wer noch nicht auf LinkedIn ist, sollte jetzt auf LinkedIn gehen.
Ja.
Weil, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde CV-Schreiben ist so eins der nervigsten Sachen überhaupt. Mhm. Und wenn man sich dort positioniert, dann kann man gerade im beruflichen Kontext natürlich auch, hat man Chancen auf vielleicht auch Jobs, auf die man sonst keine Chance hat. Es ist eine Plattform, die Türen öffnet, die vorher nicht da waren. Und wenn ich jetzt jemandem empfehlen könnte, auf LinkedIn anzufangen, dann würde ich mir erstmal ein Profil anlegen, einmal alles ausfüllen, Profilbild, Header, oben in der Beschreibung, was machst du, was ist dein Arbeitgeber, kurze Info aus der Ich-Perspektive, ist so der erste Touchpoint, den man hat, dann den Featured-Part nutzen, so alles einmal ausfüllen. Mhm. Dann zweitens Netzwerk aufbauen. Ein Netzwerk entsteht nicht durch Warten. Man muss selbst aktiv werden.
Was heißt das?
Das heißt, man kann man kann sich erstmal mit seinen Freunden und Kollegen vernetzen, ne, wenn man mal ganz am Anfang steht. Und dann geht man mal auf seine eigenen Kontakte und klickt mal ersten Grades Kontaktes aus und sagt mal zweiten Grades. Okay, dann hat man schon mal eine Person in between.
Also die Vernetzten von den eigenen Kontakten.
Genau, sozusagen die Kontakte deiner Kontakte. Also der Freund von deiner Freundin, so. Oder wie auch immer. Und dann kannst du zum Beispiel filtern und sagen, mit wem möchte ich mich denn vernetzen? Ja, vielleicht mit allen CTOs oder mit allen HR-Lern, damit die mich sehen und sehen, dass ich vielleicht einen neuen Job haben möchte. Und dann kann man sich einfach durch die Bank weg mit diesen Leuten vernetzen. Man kann einfach sagen, connect, 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 connect. Natürlich mit einem Netzwerk, das relevant ist für einen. So. Und das kann man machen bis zu 100 Personen die Woche. Und das kann man skalieren bis 30.000 insgesamt.
Okay.
Dann ist Schluss. So, dann können die Menschen einem noch folgen, aber man kann sich nicht mehr vernetzen. Und der dritte Punkt ist nach Profil, Netzwerk ist Content.
Okay.
Soll ich dazu auch noch was sagen? Also es gibt natürlich die Formate.
Ja.
Ne? Da funktionieren am besten Bilder und Collagen, wenn man mehr Bilder auswählt, Videos bis 90 Sekunden, Quotes, Cheat Sheets, Documents, Videos, die woanders schon mal performt haben, performen da auch gut. Und dann beim Text, meine die wichtigsten Punkte nur, man braucht einen Hook am Anfang, eine Headline, die die Leute packt. Die Gen Alpha hat nur noch eine Entscheidungsspanne von 0,4 Sekunden. Man muss die Leute abholen. Und dann im Text keinen externen Link. Externe Link nur in die Kommentare, weil die Plattform möchte natürlich, dass du auf der Plattform bleibst. Alle Personen und Corporates, die verteckt sind, müssen in den ersten 5 Minuten reagieren.
Okay.
Du solltest mindestens einmal die Woche posten, auf alle Kommentare und alle Shares in der ersten Stunde reagieren. Das treibt den Post halt an und Schnelligkeit ist da King. Und man kann natürlich auch mal seinen eigenen Post in der ersten Stunde liken. Entliken nach einer Weile und dann wieder liken, was sich erstmal komisch anfühlt, aber ich schreibe die Algorithmusregeln nicht. Ich kann nur sagen, dass es dann immer wieder ausgespielt wird und hilft, den Post voranzutreiben. Also wenn man das alles schon mal macht, dann kann man sich ein starkes Netzwerk aufbauen.
Okay, super spannend. Also du, um es kurz zusammenzufassen, eigentlich kann jede oder jeder sich ein starkes Netzwerk aufbauen. Man muss damit nur anfangen, muss es machen.
Und vielleicht noch ganz kurz, super wichtig dazu ist auch, worüber schreibe ich eigentlich? Ne? Ja. Also du solltest dir deine 2, 3 Fokusthemen suchen, die für dich wirklich den Unterschied machen, worüber du Lust hast zu schreiben, was, wo du morgens aufstehst und denkst und darüber nachdenkst und denkst, so, dazu möchte ich jetzt was lesen, dass du natürlicherweise recherchierst. Und wenn du dieses Thema sollte natürlich auch zu deinem Job ein bisschen passen, ne? Und da muss es eine gute Balance sein zwischen Persönlichkeit und Business, Mehrwert, den du für deine Community schaffst.
Ja. Spannend. Also, ich werde auf jeden Fall versuchen, ein paar von deinen Tipps und Tricks selber auch zu berücksichtigen und vielleicht auch noch mein Netzwerk zu erweitern. Lass uns vielleicht noch mal ein bisschen in einen anderen Bereich gehen. Also was mich natürlich total interessiert, ich bin bei Funke ja für den KI-Bereich zuständig, ist natürlich auch das Thema KI. Und mich interessieren da eigentlich mehrere Aspekte, aber fangen wir vielleicht mal mit dem Thema an, wie du KI selber benutzt. Ist das für dich überhaupt ein Thema? Also vielleicht als Intro, du hast eben ja sehr viel auch über die Authentizität gesprochen und über die Menschlichkeit und auch die Art und Weise, wie du als Person natürlich auch diese Übersetzungsleistung für die Technologiethemen machst.
Mhm.
Aber machst du dir auch KI selbst zunutze? Ich nehme mal an, ja, aber wie?
Auf jeden Fall. Ja. Also man muss natürlich mal so ein bisschen schauen, welches LLM man da am liebsten auch nutzt. Aber ich finde gerade diese Chat-Funktion auch mit AI ist super smart. Und man denkt ja irgendwie, dass KI erst irgendwie vor 3 Jahren jetzt so losgegangen ist. Aber eigentlich gibt es das ja schon seit 60 Jahren. Wir haben es nur immer als so unsichtbaren Freund erlebt und mittlerweile ist es unser Chatpartner geworden. Und das ist, ich hab's jetzt, weiß nicht, ob du es auch gesehen hast, aber auch zum Beispiel auf WhatsApp, ne, da hast du jetzt auch irgendwie Meta AI und es wird ja überall integriert, ne? Ob es nun ist bei Windows in den ganzen Tools oder du hast deine eigenen Gen AI Tools, du hast es in bestehenden Apps, die du jetzt schon nutzt. Und ich nutze es natürlich auch gerade als Marketing-Experte, der Content kreiert, kannst du 11,4 Stunden die Woche einsparen, wenn du KI nutzt. Und ich spreche gerne mal ein, was ich sagen will. Zum Beispiel, wenn ich irgendwie einen Post habe, dann quatsche ich einfach mal drauf los, was so meine Gedanken sind, welche Studien ich da gerne mit drin hätte. Also habe dann auch ganz spezifische Studien schon im Kopf und sage, erstelle mir einen Post daraus. Ich habe auch meinen eigenen Agent schon erstellt, der weiß, wie ich meine Postings gerne hätte. So, die haben auch natürlich irgendwie eine Struktur und da muss dann auch auf die Algorithmen geachtet werden. Und so schreibe ich auch meine Postings. Und dann habe ich eine Vorlage, die schon sehr highly personalized ist. Mhm. Und damit arbeite ich dann. Und das ist nicht die Ausgabe, die dann rausgeht, sondern das ist meine Grundlage oder Vorlage. Und da pflege ich dann noch Studien ein. Ich überprüfe, ob die Inhalte, ob dann nicht auch irgendwas zugemogelt wurde und halluziniert wurde. Und gucke, ob das auch wirklich so mein Wording ist. Ob das Wording ist, was ich gerade gesagt habe. Weil ich möchte natürlich auch Wiedererkennungswert haben als Personal Brand. Mhm. Und mit meiner Community so sprechen, wie ich mit ihr eben auch sprechen würde und nicht da irgendwie was zwischengeschaltet haben. Ja. Und das ist auch für mich eine Respektsache, weil die Menschen merken ja mittlerweile auch, wenn da KI-Inhalt ist. Ich finde es wichtig, das als Effizienzsteigerung zu nutzen, aber aus Respekt und weil es für mich auch so ein Geschenk ist, so viele Menschen erreichen zu dürfen, möchte ich auch, dass sie sich persönlich abgeholt fühlen von mir.
Ja. Ja. Das heißt, du benutzt es als Effizienzsteigerung, aber am Ende schaut Lara immer nochmal drauf, was irgendeine KI vorgeschrieben.
Ja, und für mich ist es wirklich, also für mich ist die KI Freund und Helfer, ne? Das ist einer der besten Mitarbeiter, die man haben kann, die ja auch irgendwie in jeder Lebenssituation auch irgendwie helfen. Und ist für mich wirklich ganz natürlich, wenn ich irgendwas sehe oder sowas, dass ich dann auch vielleicht ein Foto mache, das bei KI reinstelle und irgendwie was frage oder sowas. Ne? Also in sämtlichen, auch alltäglichen Lebenssituationen, wenn der Geschirrspüler irgendwie nicht funktioniert und unten steht Wasser drin, dann mache ich ein Foto von dem Wasser, von den Knöpfen und sage, welchen Knopf muss ich jetzt drücken, damit das abläuft. Ne?
Habe ich tatsächlich auch schon gemacht.
Hast du auch schon gemacht? Mit was?
Auch mit dem Geschirrspüler. Echt? Tatsächlich, ja.
Ach nee.
Ja, doch.
Das wäre witzig.
Funktioniert super.
Ja, oder wenn meine Mama vor der Kaffeemaschine steht und alles piept und blinkt und ich so, und sie guckt und googelt, ich so, Mama, jetzt nutz KI, mach ein Foto davon und dann weißt du, was du drücken musst. Und die macht das dann auch. Also meine Eltern sind auf jeden Fall on board. Die nutzen KI auch einfach ziemlich selbstbewusst. Und ja, also das für mich ist es wichtig, dass wir auch genau das tun. Ne? Also da kann man jetzt drüber lachen, dass wir den Geschirrspüler mit KI irgendwie nur bedienen können. Aber wir sind natürlich dadurch viel schneller, anstatt dass wir jetzt in die Anleitung gucken, suchen, wo. Du kannst das Modell irgendwie...
Erstmal die Anleitung finden.
Wo ist sie überhaupt? Ist sie auf dem Dachboden? Oder
richtig.
Ja, genau. Und genau das müssen wir aufs Business übertragen. Mhm. Ne? Wenn wir im Business anfangen, mitzudenken und zu sagen, oh, an dieser Stelle gerade dauert es echt viel zu lange. Und jetzt wäre mal angesagt, KI zu nutzen. Und sobald ein Prozess zu lange dauert, da kann man natürlich auch Process Mining sehr gut nutzen, um auch zu verstehen, wo sind ineffiziente Bereiche in meinem Prozess. Da kann man natürlich auch KI integrieren. Aber wir müssen auch Reality-Check machen. Ne? Wir reden immer alle so groß über KI und dann hapert es aber an der Implementierung, weil wir dann nicht wissen, wo denn jetzt und wie denn in meinem Businessmodell. Ja. Ne?
Du bist ja Tech-Übersetzerin. Ja? Und ich glaube, als jemand, der in einem großen Unternehmen arbeitet und für das Thema KI verantwortlich ist, kann ich dir sagen, eine der größten Challenges ist die Übersetzung und das Erklären der Technologie. Ja. Wie schaffen wir das? Wie können wir das allen Menschen beibringen? Und genau das, was du eben beschrieben hast, nämlich diese Effizienzsteigerung, die dir und unseren Eltern vielleicht schon natürlich erscheint, wenn wir den Geschirrspüler reparieren, eben auf unsere ganzen Prozesse im Unternehmen auch anwenden.
Ja, wie können wir das übersetzen? Ich finde es schön, dass du das sagst, wie wichtig das ist, weil das ist eine absolute Nische und ein Riesenproblem. Und ich meine, können mal alle auch da draußen überlegen, wie viele Tech-Übersetzer kennt ihr denn? Mhm. Ich kenne jetzt noch nicht so viele leider und ich würde mir wünschen, es gäbe mehr, weil Komplexität darf keine Ausrede sein. Diese Technologien, die sind schon so komplex, lasst sie uns doch simplifizieren und simpel und einfach ist nicht gleich blöd oder doof oder so, ne? Um zu vereinfachen, muss man es ja verstanden haben. Ja. Ne, kennt man aus der Schule. Man kann den Text erst zusammenfassen, wenn man ihn einmal wirklich gelesen hat und verstanden hat. Und es dann jemand anderem zu erklären, ist auch der beste Proof, dass man es einmal verstanden hat. Ja. Und wenn wir da noch mehr Menschen zulassen, die genau an diese Schnittstelle gehen, dann können wir mehr Menschen auf dieser Journey mitnehmen. Wir können mehr Unternehmen auch da hinbringen, dass sie Technologien nutzen. Und ich sehe da zwei Opportunities, die heißen, die Tech können, sind nicht unbedingt die größten Kommunikatoren. was ich so erlebe. Und das ist auch in Ordnung so. Aber wir könnten einmal da ansetzen, dass wir sagen, wir bringen denen noch mehr bei, wie sie ihre Technologien, ne, verständlich erklären. Ja. Und das Zweite ist, dass so Leute wie ich zum Beispiel, die aus dem Psychologie- und Marketingbereich kommen, genau in diese Schnittstelle reingehen. Und auch das, da sehe ich zum Beispiel auch eine Chance, auch gerade auch vielleicht für Frauen, die irgendwie im Marketing, im Kommunikationsbereich sind, in Psychologie, die dann auch in diesen Bereich reingehen. Weil am Ende betrifft Technologie alle Industrien, alle Branchen. Es ist überall. Und ich meine, also ich finde, ich wüsste nicht, wieso man Technologie nicht spannend finden könnte. Und das zu übersetzen, könnte eine ganz neue Berufsgruppe auch darstellen. Und wie machen wir das? Ja, durch Use Cases auch, durch Aufzeigen, was heißt das jetzt fürs Unternehmen? Nicht dieses ganze kryptische Blabla, sondern wirklich auch zum Anfassen, zum Ausprobieren. Menschen, die etwas ausprobieren, trauen auch der Technologie 90% mehr, als wenn sie es einfach nur lesen. Und wir müssen dahin kommen, dass Menschen Tech ausprobieren. Und da geht es dann nicht nur um die Techies, sondern um jeden. Es geht auch um die Führungskräfte. Es geht die damit arbeiten. Und wir haben eben auch die Pflicht, das zu tun. Seit 2. Februar sagt der EU AI Act vor, dass wir verpflichtet sind, wenn wir mit KI arbeiten, zu schulen.
Richtig.
Wir haben gerade drüber gesprochen, was heißt jetzt schulen und was heißt Expertise? Das ist irgendwie, sage ich mal, sehr unklar definiert. Richtig. Aber am Ende ist das kein nice to have, sondern eine Pflicht.
Eine Pflicht, absolut. Heißt es, wir brauchen mehr Tech-Übersetzer?
Ja.
Absolut, oder?
Ja. Wir brauchen mehr Tech-Übersetzer.
Und heißt es auch, wir müssen eigentlich Situationen schaffen, wo Menschen die Technologie erleben können, um ihre eigenen Erfahrungen zu machen?
Ja, alleine vielleicht auch mal so einen KI-Tag zu machen, Hackathon, ne? Also hört man jetzt immer wieder, klingt irgendwie unglaublich cool und so, ne? Was heißt das jetzt? Aber wenn man im Unternehmen sich einfach mal überlegt, wir setzen uns heute mal zusammen und im Kontext von jetzt ihr als Medienhaus auch, ne, wir überlegen uns jetzt einfach mal, wie kann man die nächste coole Story schreiben mit KI.
Ja.
Oder wie könnte man vielleicht sogar einen Film produzieren? Und das ist für mich, das heißt nicht, dass wir verlernen sollten, selber Texte zu schreiben oder selber nachzudenken. Für mich ist das auch gerade in Schulen, es ist ein Tool für Menschen. KI ist ein Tool für Menschen. Und ich sehe das so wie im Matheunterricht. Da gab es ja irgendwann die Situation, da hattest du deinen Taschenrechner und du hattest ihn nicht. Und in dem Moment, wo du den Taschenrechner hattest, warst du heilfroh. Und sonst musstest du Kopf rechnen. Aber wir brauchen genau beides.
Ja.
Wir müssen selber denken können und wir müssen diese KI nutzen lernen. Und dann ist es vielleicht auch so, dass man in der Schule sagt, weil die Kinder, die nutzen es ja sowieso. Man kann es ja gar nicht verhindern.
Ja.
Dann sollte man doch wenigstens ihnen das richtig beibringen und denen sagen, wie sie es bestmöglich nutzen können. Und dann geht es aber auch um Geschwindigkeit. Ne? Dann ist es vielleicht mal, gibt's mal eine Aufgabe, die heißt so, jetzt schreibst du mal einen 6-seitigen Aufsatz in 10 Minuten.
Ja.
Und los.
Ja, es ist eine schöne Analogie mit dem Taschenrechner, finde ich, weil ich es auch ähnlich erlebe. Ich hatte vor kurzem ein Erlebnis, da durfte ich beim Boys and Girls Day mit Schülerinnen und Schülern hier bei uns bei Funke über das Thema KI sprechen und auch mit ihnen experimentieren. Und
was habt ihr experimentiert?
Wir haben quasi gevibe-coded, also nur mit natürlicher Sprache haben wir Apps entwickelt oder zumindest Prototypen von Apps. Und ich fand das total cool, aber gleichzeitig habe ich auch mitgenommen, dass die jungen Menschen, auch wenn man es quasi immer schon mal gelesen hat, dann doch es in der Realität nochmal zu erleben, hat es mich einfach sozusagen wirklich überrascht, wie vertraut sie schon mit KI sind. Also wie natürlich das Verständnis von KI-Technologie einfach ist bei Siebtklässlern mittlerweile und wie selbstverständlich die Nutzung von KI ist. Deswegen, ich würde dir einfach zustimmen, die Büchse der Pandora ist geöffnet. Die Kinder und Jugendlichen kennen diese Technologie so gut und haben sie so verinnerlicht, dass wir eigentlich den Umgang mit der Technologie besprechen sollten, anstatt sie komplett auszusperren.
Das ist auch spannend. Ich meine, wir beide, wir sind ja so Generation, also ich glaube, dass
ja.
wir sind ja so Generation groß geworden mit dem ersten Handy, groß geworden mit Social Media und die nächste Generation jetzt auch von deiner Tochter und andere Kinder, die werden groß mit KI.
Die sind KI-native sozusagen.
Das sind KI-natives, ne? Und ich meine, wenn ich, viele sprechen dann über, ja, wie sieht unsere Welt 2030 aus? Wie sieht unsere Welt nächstes Jahr aus? Also die Entwicklung ist ja so rasant.
Ja.
Und manchmal habe ich auch das Gefühl, dass die jungen Menschen, also denen wird ja auch häufig abgesprochen, dass sie irgendwie, dass sie nur noch am Handy hängen irgendwie. Mhm. Ne? Aber ich habe das Gefühl, dass die eigentlich und wir auch im Vergleich zu unseren Eltern eine bessere digitale Kompetenz haben als ältere Menschen.
Mhm.
Steile These jetzt, ne? Aber,
ist okay.
Aber man muss auch mal was raushauen. Aber ich glaube, dass wenn man mit so einer Technologie groß wird, dass du auch ein ganz anderes Verständnis von den Chancen und Risiken hast.
Mhm.
Und dass, ich meine, wenn du dir die Kids anguckst, wie die mit TikTok umgehen, im Vergleich zu uns vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht bist du ja auch ein TikTok-Superstar, aber ich nicht.
Mhm.
Und ich finde, dass es auch interessant zu beobachten ist, ne? Also ich würde mir auch von meinen Kindern irgendwann sagen lassen, wie man KI nutzt, ne? Weil ich das Gefühl habe, dass sie natürlich eine ganz andere Geschwindigkeit haben und eine ganz andere intuitives Verständnis auch von diesen Technologien haben. Und finde es da an der Stelle auch manchmal nicht ganz fair, wenn man den Kids die digitale Kompetenz abspricht,
ja,
weil vielleicht können wir auch eher von ihnen lernen.
Mhm. Ja, finde ich super. Würdest du der These zustimmen, dass wir eigentlich uns um die nachkommenden Generationen an Arbeitskräften im Bereich KI-Kompetenz keine Sorgen mehr machen müssen, sondern eigentlich eher um die Arbeitskräfte, die jetzt schon im Arbeitsmarkt sind, die sozusagen mehr Übersetzungsarbeit benötigen?
Ich glaube, Übersetzungsarbeit braucht es immer und auch nachhaltig. Also da geht es... Also ich würde jetzt weder sagen, dass die Älteren mehr Bildung brauchen als die Jüngeren. Ich glaube, wir brauchen das alle und wir können voneinander lernen. Ich meine, das, was man schimpft ja mal so gegen die Boomers, finde ich eigentlich nicht richtig. Ich finde diese ganzen Generationsunterscheidungen finde ich auch ein bisschen schwierig, weil jede Generation hat natürlich was ganz Eigenes auch erlebt, ne? Aber es gibt auch Wiederholungen in Generationen. Und wir können, ich glaube, was wir machen müssen, ist, dass wir voneinander lernen. Weil die ältere Generation natürlich ein ganz anderes Wissen hat als die Jungen. Und am Ende müssen wir uns unterhalten und miteinander diese digitale Transformation gestalten und nicht in einzelnen Silos denken.
Ja. Wie blickst du denn auf das Thema der Kommunikation in den Unternehmen? Also wir haben ja eben drüber gesprochen, die Übersetzungstätigkeit ist wahrscheinlich eine der wichtigsten für das Enablement im Bereich KI. Glaubst du, dass auch jedes Unternehmen so seinen eigenen Stil, seine eigene Sprache da finden muss?
Ja, absolut. Also man hat ja auch, jedes Unternehmen hat ja auch eine eigene Kultur und ich glaube, dass es wichtig ist, dass man bei sich selbst anfängt, wenn es ums Lernen geht. Und gerade wir als Berater, wir können ja auch nur beraten, wenn wir es selbst verstanden haben. Deswegen haben wir zum Beispiel eine GenAI Driver's License, die unsere Mitarbeitenden alle machen müssen. Und da haben wir auch schon fast alle in Deutschland geschult. Wir reden da über 13.000 Mitarbeiter. Und es geht darum, dass man so mal das Grundverständnis von KI verstanden hat. Und da müssen Unternehmen auf jeden Fall aufrüsten. Und jeder macht das sicherlich auch ein Stück weit für sich. Ich fände es aber auch gut, wenn es da irgendwie so ein Basisverständnis geben könnte, was alle Unternehmen irgendwie an Wissen aufbauen müssen.
Ja.
Und ich glaube, dass bis das Bildungssystem auch mal so einen Kurs hat, einen KI-Kurs oder so, vielleicht haben manche Schulen das auch schon, ist es auch wichtig, das zu überbrücken mit Initiativen aus der Wirtschaft, wie zum Beispiel die Hacker School. Und mit der kooperieren wir auch zusammen. Und da geht es dann darum, Kindern Coding beizubringen. Und da war ich auch zuletzt hier in Hamburg in einer Schule, habe mit den Kindern programmiert. Und wir haben da Websites gemacht über TikTok, Fashion, irgendwie Trends und das, und die waren richtig gut.
Cool.
Die waren gut, die sind alle kleine Programmierer. Ich glaube, wir werden auch alle immer mehr zum Programmierer, gerade weil, wie du sagst, das auch mit natürlicher Sprache in Zukunft gehen wird. Und das eröffnet auch nochmal eine ganz andere Welt in Richtung Technologie.
Mhm. Absolut. Vielleicht noch ein Aspekt im Bereich sozusagen KI und Influencing, der mich interessieren würde. Wir wissen ja auch, die Technologie ist nicht nur im Bereich der Sprache und der Verarbeitung von Text besonders voranschreiten, sondern auch im Bereich der visuellen Modalität, sag ich mal.
Ja.
Ich weiß nicht, ob du schon mal so Tools ausprobiert hast, mit denen man seinen eigenen Avatar generieren kann. Wie stehst du zu dem Thema? Kann es sein, dass es irgendwann eine digitale Lara gibt? Oder?
Also ich wäre vorsichtig, bei diesen ganzen KI-Tools, bei diesen Apps und da einfach rumzuspielen und den nächsten Social-Media-Trend mitzumachen, weil ich weiß nicht, ob da draußen sich alle, ich sag mal Kids und auch Erwachsenen, die AGBs und die Richtlinien durchlesen zu der Verarbeitung der Bilder und der Bildrechte. Wahrscheinlich nicht. Man lädt sich die App runter und legt los. Und das, da ist auch eine Gefahr.
Ja.
Und da würde ich wirklich auch da raten, dass man ein bisschen aufpasst, weil am Ende wissen wir alle, dass das auch schiefgehen könnte und wir wollen alle nicht, dass unser Gesicht irgendwie falsch verwendet wird. Da gibt es auch Datenbanken, Deepfake-Datenbanken, das kann man auch checken. Bei mir hat es einer meiner Follower mal gecheckt, ob ich in diesen Datenbanken bin. Glücklicherweise nicht, aber gerade digitale Identitäten werden zu 90% also mit als Deepfake missbraucht und das ist gefährlich.
Ja.
Wir brauchen da einen Schutz, wir brauchen Watermarks, wir können vielleicht sogar Blockchain-Technologie nutzen, um die Bilddaten zurückzuverfolgen, ne, um uns da auch ein Stück weit zu schützen. Und ja, über mich gibt es einen, ich habe einen digitalen Zwilling.
Ah ja, bist du? Okay.
Ja, ich habe einen Avatar zuletzt mir erstellt in London, in einem Filmstudio mit Synthesia, die sind auch globaler Partner von uns, von Deloitte. Und wir haben auch diese Avatare bei uns in der GenAI Drivers License, die dann erklären, wie KI funktioniert. Also es ist alles connected. Und ja, ich habe meinen Avatar, mit dem ich auch jetzt diesen Freitag einen Webcast zum Thema AI ankündige. Und mein Avatar heißt Sophie.
Okay.
Und die ist ganz cool eigentlich. Also sie sieht ganz ähnlich aus auch zu mir. Ist ganz komisch, das so zu sehen. Die ist, man guckt sich quasi selbst ins Gesicht. Aber es ist natürlich eine leere Hülle.
Ja.
Also das ist schon ein bisschen ein komisches Gefühl, aber ja, sonst hätte ich jetzt den Text einsprechen müssen. So macht sie das. Es ist natürlich auch wieder effizient, ne? Und ich glaube, dass man mit diesen Avataren auch super im Customer Service arbeiten kann. Auch letztens erst gedacht, da war ich mit meiner Mom in Hamburg shoppen. Und wir hingen dann da vor der Umkleidekabine mit den ganzen Klamotten überm Arm. Da habe ich auch gedacht, das kann es auch nicht mehr sein. Ne? Das müsste eigentlich so laufen. Ich gehe in den Shopfloor rein, ich scanne den QR-Code von dem Kleid ab, kann das einmal anfassen ne? und merke, oh, der Stoff gefällt mir. Und habe dann sozusagen mein Shopping-Bag auf dem Handy. Dann gehe ich in die Umkleide wahrscheinlich muss ich meine Jacke mal ausziehen, ne, damit der Spiegel mich einscannen kann. Und dann drücke ich sozusagen die einzelnen Kleider an und sehe im Spiegel, wie das aussieht. Ne? Also alleine sowas ist ja auch wie so eine, ich sag mal, Avatarisierung auch, ne? Und aber in Echtzeit und könnte so ein Shopping-Erlebnis entspannter machen.
Ja, das glaube ich dir, ja. Aber gibt es für dich trotzdem Grenzen, wo du sagst, da würde ich nie einen Avatar einsetzen oder da wäre ich jetzt sozusagen, du persönlich, wärst du jetzt vorsichtig mit?
Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Frage, wo ist die Grenze zwischen Mensch und Maschine, ne? Und ich glaube, dass die Maschine und das ist auch ein Avatar, der aussieht wie man selbst, ne? Also das braucht man nicht verkennen. Es ist immer noch eine Technologie, dass die natürlich ein guter Berater sein kann oder auch ein Hilfstool. Also auch gerade für Entscheidungsfindungen, um sämtliche Daten zu berücksichtigen. Ich gehe jetzt mal in die Medizin. Eine KI kann natürlich, wenn es jetzt um Gehirntumore zum Beispiel geht, kann Tausende, Hunderte von Tausenden Bildern sich anschauen und kann dadurch natürlich nochmal eine ganz andere Einschätzung dem Arzt mitgeben. Mhm. So, und dann sitzt der Patient vor einem und wenn dann der Avatar zu dem Patienten spricht und sagt, ja, es sieht vielleicht nicht so gut aus, dann finde ich das unsensibel.
Ja.
Und an solchen Stellen muss dann ein Mensch dazukommen, der nicht nur das übermittelt, sondern auch selber nochmal draufschaut und eigene Erfahrungen mit einfließen lässt und über alles an Wissen sozusagen geballt zusammenkommt und dann die bestmögliche Entscheidung für den Patienten getroffen wird, aber dann eben menschlich.
Ja.
Und das kann man eben auch übertragen auf andere Bereiche, immer wenn es sensibel ist und es Menschlichkeit erfordert, sollte der Mensch auch noch da sein.
Ja. Wie wichtig ist es auch für das Thema Corporate Influencing? Also hast du manchmal auch Angst, dass demnächst die digitale Lara deinen Job macht?
Nee, habe ich nicht. Nee.
Okay.
Also... wir stehen nicht in Konkurrenz.
Ja, in Koexistenz.
Wir sind eher ein Team, sage ich mal.
Ja.
Und also wirklich nicht. Ich glaube an diese menschlichen Verbindungen. Und zum Beispiel jetzt gerade habe ich irgendwie einen Post gemacht und da ging es um Women in Tech und in den Kommentaren. Ich habe gefragt, wo sind denn hier die ganzen Frauen im Tech-Bereich? Ne? Verteckt doch mal eine coole Frau, die ihr kennt. So, und dann wurden teilweise Frauen vertaggt und eine KI würde darauf einfach antworten, ah, schön, dich kennenzulernen, bla bla bla, ne? Irgendwie einen netten Kommentar zurückmachen. Aber dann irgendwie da wurde eine Frau zum Beispiel mehrfach erwähnt von verschiedenen aus meiner Community. Und da habe ich gemerkt, dass sie anscheinend irgendwie besonders heraussticht gerade. Und dann habe ich gesagt, okay, was ist jetzt hier mit Julia? Ich möchte dich jetzt kennenlernen.
Ja.
So, und dann habe ich mit ihr geschrieben und meinte, stell mir doch einen Termin ein. Und dann sind wir ins persönliche Gespräch gekommen, von der Kommentarspalte zum persönlichen Gespräch.
Cool.
Haben uns gestern unterhalten, haben ein richtig cooles Gespräch gehabt, sind jetzt auf WhatsApp und planen neue Dinge. Ich meine, das kann doch eine KI nicht. Und diese menschliche Verbindung, diese Beziehung herstellen. Und da hört die Technologie für mich auf.
Cool. Lara, es hat mir total viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Es war super spannend, interessant. Wir haben noch ein Ritual bei Off the Record, immer zum Abschluss.
Ja.
Und zwar würde ich dir gern 10 kurze Fragen stellen.
Darauf bin ich nicht vorbereitet.
Umso besser,
ja,
denn
das
Spontanität
ist wirklich spontan, ja.
Genau, ist genau das, worum es
okay.
hier geht.
Schön.
Und wenn du bereit bist, dann.
Ist das so Ja-Nein-Fragen oder?
Unterschiedlich. Manches sind Sätze, die du beenden darfst, oder es sind einfach Fragen, die sind offen, aber ich bitte dich dann um eine kurze Antwort.
Okay, ja, gut. Machen wir so.
Wollen wir loslegen?
Ja.
Gut. Was ist dein Lieblings-KI-Tool?
Ich mag ChatGPT schon gerne.
Sehr gut. Was war dein letzter Prompt?
Oh. Das kann auch ganz schön persönlich.
Ja.
Soll ich mal gucken?
Gerne.
Warte. Mal gucken, ob ich das verraten kann.
Du es verraten kannst.
Habe ich Kameras hinter mir?
Nein.
welche Headline stärker wäre für einen Post?
Okay, super. Cool. Wovor hast du Angst beim Thema KI?
Also ich habe eigentlich keine Angst vor KI. Ich glaube nur, dass wir aufpassen müssen, dass wir den Menschen anständig mitnehmen auf dieser Reise, weil wir sind am Ende diejenigen, die das verantworten, was der Output ist. Und das macht mir eigentlich am meisten Angst, dass wir den Menschen auf der Reise verlieren.
Mhm.
Aber KI an sich macht mir keine Angst. Wir müssen kurz antworten.
Richtig,
ja, ich sehe
genau.
Schon, okay.
Weil jetzt kommen wir eigentlich schon zum Gegenteil. Was ist die größte KI-Hoffnung, die du hast? Oder die größte Hoffnung?
Ich bin ja ein großer Fanatiker von Tech for Good.
Mhm.
Ich hoffe, dass KI unsere Welt nachhaltiger macht, Prozesse effizienter gestaltet und wir noch sozialer agieren können und Barrieren brechen für Menschen.
Cool. Was kann KI heute noch überhaupt nicht?
Menschlichkeit.
Mhm. Apropos.
Wahrscheinlich auch nicht in Zukunft.
Richtig, ja.
Jetzt und in Zukunft nicht.
Apropos off the record, hast du schon selbst KI-Musik erstellt?
Oh ja, habe ich.
Ja.
Mit meinem Papa im Urlaub über den Ort, wo wir am liebsten eben immer sind im Sommer. Und ich weiß jetzt gerade nicht, welche App das war, aber wir fanden es alle ziemlich gut. Ja.
Cool.
Ja. Ja. Hast du schon mal Musik erstellt?
Ja.
Mit deiner Tochter?
Nee, mit meiner Tochter noch nicht, aber ich habe schon öfter mit Suno Musik erstellt.
Ja.
Und als ich das erste Mal gemacht habe, war das wirklich so mindblowing, weil das halt so gut funktioniert. Also es ist nicht perfekt natürlich, aber fand ich schon sehr faszinierend.
Ist schon cool, ne?
Ja, total. Ich weiß aber nicht, ob das die Authentizität der echten Musik ersetzt. Da könnten wir jetzt wahrscheinlich ewig drüber reden, irgendwie Musiker sind, transportieren ja auch ganz viel.
Absolut. Und ich meine, wenn du dir die Musikindustrie anschaust und also ich mag gerne alte Musik.
Ja.
Ich mag Jazz sehr gerne. Ich spiele auch Klavier und spiele da auch Jazz und singe auch gerne mal dazu. Mhm. Und ich finde diese alte Musik hat noch anders Seele. Da können wir jetzt uns alle drüber streiten oder es lassen. Aber es werden ja auch viele Melodien geklaut.
Richtig.
Und wiederverwendet. Und
absolut.
Nichts anderes passiert ja bei der KI. Das ist ja auch ein Baukastensystem und das wird nur mit Bestehenden gearbeitet.
Richtig, ja. Genau, auch ein Riesenthema.
Ja.
Aber lass uns die schnelle 10-Fragen-Runde noch fertig machen.
So viel zu schnell.
Das wird das KI-Buzzword von 2025. Oder ist es vielleicht schon?
Boah. Agents. Oder?
Schon. Ja. das größte Highlight in der KI-Branche? Irgendwas, was dich besonders beeindruckt?
Ja. Also ich finde es genial, wie viel wir uns alle mit KI auseinandersetzen mittlerweile. Also ich wüsste jetzt nicht, was gerade so das eine Highlight ist, aber ich finde die Entwicklung gigantisch, wie durch diesen neuen Chat-Partner wir KI ganz anders neu denken. Und ich habe das Gefühl, dass auch dadurch Technologie noch viel präsenter geworden ist, dass, dass wir darüber nachdenken, wie wir Technologien nutzen können. Also die und das ist durch dieses Chatten entstanden.
Mhm.
Ist für mich ein Highlight, dass wir uns damit mehr befassen.
Ja, finde ich gut. Und der größte Flop der KI-Branche?
Oh, ich weiß gar nicht, ob es, weil ich finde, das ist so wie, wenn man sagt, man darf keine Fehler machen.
Mhm.
Ne? Wenn ich jetzt an diese Gen-AI-generierten Bilder denke, was weiß ich, wie Will Smith da Spaghetti isst, wie so ein Besenkter, dann könnte man sagen, boah, das sieht ja furchtbar aus. Aber auch das gehört ja zum Lernen dazu.
Mhm.
Deswegen auch jeder Flop gehört zur Entwicklung und Fehler sind erlaubt.
Super. Letzte Frage. Vervollständige diesen Satz. KI in Deutschland wird?
Wird unser alltägliches Berufs- und Privatleben verändern.
Vielen Dank, Lara. Schön, dass du dabei warst.
Vielen Dank dir.